F&W, der Klinik-Podcast.
Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres F&W Klinik-Podcasts. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und wir blicken erneut zurück auf das DRG-Forum 2026, der große Krankenhauskongress mit 2600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, den unser Verlag am 19. und 20. März in Berlin veranstaltet hat. Wir haben heute ein hochspannendes Thema im Programm. Die Rede ist von einer Krankenhausfusion, die besonders ist. Denn in Darmstadt haben sich das Städtische Krankenhaus und das Christliche Elisabethenstift zusammengetan. Und das ist keineswegs üblich in der deutschen Krankenhauslandschaft. Wie das funktioniert hat, was die größten Hürden waren und warum das Ganze dann am Ende auch erfolgreich eingetütet werden konnte, darüber haben Markus Horneber, der CEO von Agaplesion, und Clemens Maurer, langjähriger Geschäftsführer am Klinikum Darmstadt, auf dem DRG-Forum berichtet. Sie hören jetzt gleich den kompletten Vortrag der beiden Speaker, außerdem die spannendsten Aussagen von Horneber und Maurer aus der Diskussion, die mein Kollege Jens Mau moderiert hat.
Integration oder Zusammenschluss oder Fusion, haben Sie ja schon gehört. Das ist viel Technik natürlich, aber auch sehr viel Emotion, noch viel mehr Emotion und noch ein größeres soziales Projekt als ein rechtliches und wirtschaftliches, glaube ich. Das haben wir beide uns vorgenommen, Ihnen heute vorzustellen. Schön, dass Sie in so großer Runde erschienen sind. Das freut uns sehr und wir werden mal sehen, wie lange Sie es aushalten mit uns. Wir werden Ihnen auch ganz kurz vorstellen, worum es überhaupt geht. Es ist besonders spannend und du fängst an, Clemens.
Ja, guten Morgen zusammen. Mein erster Versuch hat nicht funktioniert. Ne? Ich arbeite hier nicht mehr. Ich dachte, der macht es alleine, sag ich mal. Aber hat nicht ganz geklappt, sag ich mal. Das ist ein tolles Projekt, sage ich gleich im Voraus, weil ich es hochspannend finde, was da funktioniert. Hier sehen Sie die beiden Häuser. Das Klinikum Darmstadt ist ein ganz klassischer Maximalversorger. Also gar nichts Besonderes, ganz klassisch. Über 3000 Beschäftigte, nicht ganz 300 Millionen Euro Umsatz. Hat Höhen und Tiefen die letzten Jahre erlebt, kommt aus einem ganz tiefen Tal der Tränen. Hat sich dann sehr positiv entwickelt. Deswegen konnte man auch einen Krankenhausneubau aus eigener Kraft hinstellen. Die Stadt, ein Kämmerer kann das vertragen, wenn ich mir das sage, ist pleite. Die hat also nie was zum Klinikum Darmstadt gegeben, anders als bei allen anderen großen kommunalen Krankenhäusern. Und dadurch ist dieses Haus dann auch entsprechend entstanden, gewachsen. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, reicht das Wachstum noch aus, um wirtschaftlich zu werden? Auch hier sind dann mal wieder Dellen reingekommen. Es gab positive Zahlen, negative Zahlen. Das war eigentlich der Anlass, mit dem Tellerrand zu schauen. Da kommen wir aber auch gleich noch genauer zu, da was zu machen. Und das andere ist das E-Stift. Da sagt Markus was.
Kannst du wahrscheinlich auch mehr dazu sagen als ich, weil ich bin kein Krankenhausgeschäftsführer, sondern eben Vorstandsvorsitzender des Konzerns. Das war auch sehr, 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 sehr spannend. Zeigt auch die Komplexität. Also zwei Krankenhäuser in einer Stadt, wobei ein Krankenhaus für sich steht mit allen betriebswirtschaftlichen Funktionen und komplett alleine auch sehr, sehr gut funktioniert, sehr gut gemanagt ist. Und unser Krankenhaus, das eben schon seit 24 Jahren Teil des Agaplesion-Konzerns ist, war das Gründungskrankenhaus, ist ein altes Kaiserswerther Diakonissenkrankenhaus mit knapp 400 Betten, 80 Millionen Umsatz, einer großen Psychiatrie, einer sehr großen Geriatrie, ist unsere größte mit 110 Plätzen, einer Chirurgie, einer Kardiologie und ein paar anderen Orthopädie auch kleineren Abteilungen und ist auch ein sehr, sehr gut eingeführtes Haus in Darmstadt als konfessionelles evangelisches Haus bei der Bevölkerung wirklich auch beliebt und wir waren da immer schön nebeneinander und uns ging es sehr gut, geht es auch immer noch gut, aber früher ganz besonders gut, bevor Clemens da war, weil das städtische Klinikum ja so ein bisschen im Dornröschenschlaf war und wir konnten glänzen, haben da 6, 7, 8 Millionen Euro Gewinn pro Jahr gemacht in unserem Haus, haben doch auch gute Rücklagen. Das hat sich im Laufe der Zeit immer weiter verschlechtert, je länger du da warst, zu unserem großen Leidwesen. Und jetzt haben wir irgendwie einen guten Durchbruch geschafft. Die beiden Krankenhäuser sind Nachbarn. Das sieht man hier. Also die 2-Kilometer-Grenze, die trifft uns noch nicht mal. Und es wird auch so bleiben. Wir werden die Fusion, über die wir gleich noch sagen, wie sie funktioniert, vollziehen und zwei Krankenhausstandorte lassen, aber komplett medizinisch neu sortieren. Und das war auch der Anfang unserer Also der Anfang war noch ganz anders, aber das Medizinkonzept war der Ausgangspunkt aller Überlegungen.
Ja, weil wir hatten im Vorgespräch drüber gesprochen, wie fängt man das an, sag ich mal. Das ist halt ein kommunales Haus, die Hessen vielleicht nicht kennen. Hessen ist aus meiner Sicht sehr gut strukturiert, hat 6 Versorgungsgebiete und in jedem Versorgungsgebiet gibt es entweder eine Uni oder einen Maximalversorger. Wir befinden uns hier im Süden von Hessen, das sogenannte Versorgungsgebiet 6. Da ist eben das Klinikum der Maximalversorger und drumherum gibt es eine Reihe von kommunalen Kreiskliniken. Mit denen habe ich auch mal Gespräche geführt. Jetzt muss ich mal vorsichtig sein, wie ich das formuliere. Landräte sind halt Landräte, ne? Und haben ihre Eigensinnigkeit, was ihre Krankenhäuser angeht. Und das hat nicht immer was mit Gesundheitsversorgung und Vernunft zu tun, sondern mit regionalpolitischen Interessen, die, naja, fragwürdig manchmal sind. Da hat es Gespräche gegeben. Es war aber nicht verwunderlich, dass die fruchtlos verlaufen sind. Weil der Anspruch war eigentlich da, ihre Krankenhäuser loszulassen und das können die Landräte noch nicht. Vielleicht lernen sie es ja die nächste Zeit. Und wenn sie eben die Karte nochmal gesehen haben, Darmstadt ist jetzt keine Weltstadt. Was haben wir, 160, 170.000 Einwohner. Die fühlen sich zwar immer als Weltstadt, aber ist es halt nicht. Und da ist die Krankenhauslandschaft sehr übersichtlich. Und wie gesagt, die Krankenhäuser sind etwas mehr als 1 Kilometer auseinander. Beide sehr traditionsreiche Häuser. Jahrelang Konkurrenten auf der einen Art und Weise, auf der anderen Art und Weise aber wieder abhängig voneinander, zum Beispiel Geriatrie. Das Klinikum hat die Unfallchirurgie und dann brauche ich die Geriatrie. Also es war so ein ambivalentes Verhältnis, sag ich mal, zwischen Konkurrenz und gleichzeitig schon eine Zusammenarbeit, sag ich mal. Und dann ist eigentlich ganz simpel, sagen wir, die Idee entstanden, wir reden über Versorgung von Menschen. Und nicht immer nur das reine Geschäft, sondern auch die Fragestellung, das wissen Sie, Fachkräftemangel ist das bewegende Thema in der Krankenhauslandschaft. Wie stellt man denn sicher, dass morgen und übermorgen, also in 5 Jahren oder in 10 Jahren, medizinische Leistungen auch tatsächlich 7 Tage, 24 Stunden erbracht werden können? Ja, ich habe immer so kritisiert, auf manchen Krankenhäusern steht was drauf, was alles drin ist. Fragen Sie mal um 22 Uhr, ob dann auch tatsächlich alles drin ist in dem Krankenhaus, was oben drauf steht, weil vielleicht gar nicht ausreichend Mitarbeitende da sind. Und das war so ein bisschen der Ansatz zu überlegen, wie stellt man das in Darmstadt sicher, wie stellt man es auch für die überregionale Struktur sicher, dass Versorgung auch wirklich kontinuierlich angeboten werden kann. Und wenn 2 Häuser so eng beieinander liegen, du hast gerade gesagt, es gab einige Doppelungen, was macht das für einen Sinn, auf 1 Kilometer Doppelungen zu führen mit Mitarbeitern der gleichen Qualifikation, dann im Wettbewerb, kommen Sie zu euch, kommen Sie zu uns. Und das war eigentlich der Ansatz, wir haben gerade darüber diskutiert, wann es war, 2023, einfach die ersten Gespräche aufzunehmen, um mal zu fragen, kann man sich zusammensetzen.
Es war ja, Herr Mau, das kleine Krankenhaus übernimmt das große. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Diskussionen. Unsere Mitarbeiterinnen sagen, wir werden hier vom Klinikum geschluckt. Die vom Klinikum sagen, wir werden hier von Agaplision dann übernommen. Alles ist richtig und trotzdem auch falsch. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Modell, für das wir uns entschieden haben. Wir haben eine Holding gegründet, der Namen Sie am 15. April erfahren werden. Der ist noch geheim. Und diese Holding gehört zu 50% der Stadt Darmstadt und zu 50% der Agaplision GAG. Also es ist erstmal gleich. Wir haben in einem sehr aufwendigen Verfahren mit PwC als Berater haben wir uns auch darauf geeinigt. Natürlich geprüft, welches Krankenhaus ist wie viel wert. In einem Ertragswertverfahren ist das festgestellt und festgelegt worden, weil ja die Frage dann ist, 50-50 sind die auch gleich viel wert. Waren sie am Ende. Und wir konnten die so ziemlich unkompliziert einbringen. Ja, Wirtschaftsprüfer.
Nachdem die Stadt die Schulden übernommen hatte, oder?
Genau, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und wir haben jetzt im Moment aktuell, also wir sind noch sehr am Anfang, obwohl wir 2 Jahre lang intensiv an einem außerordentlich komplexen Vertragswerk gearbeitet haben und auch wirklich gut vorangekommen sind. Wir haben eine große Hürde, aber über die reden wir dann noch. Jetzt sind wir soweit, dass die Holding gegründet ist, eine gemeinnützige Gesellschaft eben mit den beiden Eigentümern und die beiden Krankenhäuser sind jeweils zu 60% jetzt unter die Holding gehängt. Der Rest erfolgt dann noch, die anderen 40% jeweils. Und unser Ziel ist es, in der 3. Stufe in 3 Jahren auch in etwa die 3 GmbHs, unsere, die städtische und die Holding GmbH, miteinander zu verschmelzen. Wie wir es genau machen, welche GmbH wir auf die jeweils andere verschmelzen, muss man noch sehen. Das hat viele steuerrechtliche Aspekte. Und da stehen wir jetzt. Das Konstrukt ist klar, die Geschäftsführung ist auch klar, die Idee ist klar. Und jetzt geht's demnächst los. Und wir haben, da kann ich ganz herzlichen Dank sagen, eine Vertreterin ist ja da, wir haben eine unglaublich positive Resonanz bekommen vom Hessischen Gesundheitsministerium, auch von den Krankenkassen. Barbara Voss von der TK, du hast das ja auch mit immer befördert, steht auch da. Also es ist ein Projekt, was alle gut finden, wo wirklich die Politik, die Krankenversicherungen, alle stehen dazu. Und wir haben es auch nicht aus der Not heraus gemacht, das kannst du ja nochmal sagen, du warst der Initiator, ganz klar, ich bin der große Skeptiker gewesen, ich habe mich da dann verändert in meinem Mindset, sonst wären wir heute nicht hier. Wir haben das aus freien Stücken heraus gemacht, weil wir immer schon unternehmerisch und betriebswirtschaftlich, aber vor allem auch im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung verantwortungsvoll handeln. Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, 41 Buchstaben, ich muss immer dazu sagen, oder KHAG, hin oder her, ist egal. Wir haben bei Agaplesion in den 14 Jahren, in denen ich da bin, 15 Krankenhausstandorte entweder zusammengelegt, Krankenhäuser abgegeben in Kommunen an größere Träger oder auch eins in die Insolvenz geschickt, weil es in Holzminden, weil es nicht mehr tragbar war. Also wir haben schon immer Krankenhausstrukturpolitik aus medizinischen und großen Verantwortungsbewusstsein und auch aus ökonomischen Gründen gemacht, weil mein großes Thema, wir kriegen ja keine Zuschüsse im Gegensatz zu den kommunalen Häusern aus Steuermitteln. Und jetzt greife ich mal vorweg, das werden wir nämlich hier auch zeigen, dass es möglich sein wird, wir hoffen das zumindest, dass es uns gelingen wird, kommunales Haus im Verbund mit einem konfessionellen Haus wirtschaftlich zu führen. Das wäre die Lösung der Probleme, wenn hier Vertreter aus dem kommunalen Bereich da sind, gut zuhören, für alle anderen. Insofern ist es auch, hat das Projekt eine relativ große Aufmerksamkeit und ja, ich glaube auch eine Vorbildfunktion, die du da initiiert hast.
Vielleicht bevor wir dann in die Diskussion kommen nach dem Motto, weil Sie sprachen es gerade darauf an, sage ich mal, muss man glaube ich schon differenzieren. Das Klinikum Darmstadt hat mal Gewinne, mal Verluste gemacht, hat aber nie Ausgleiche von der Stadt bekommen, weil die hat kein Geld. Ja, es gibt Liquiditätsthemen, da können wir gleich nochmal drüber reden, die mussten gelöst werden. Das ist das Thema, sage ich mal. Und es ist eben nicht aus einer wirtschaftlichen Not heraus diskutiert worden, sondern einfach aus der Fragestellung heraus, wie kann man Versorgung gestalten? Und ich habe halt Markus einfach angerufen, so nach dem Motto, ja, und können wir uns mal zusammensetzen, ja, weil irgendwie muss man ja mal anfangen. Zwei traditionsreiche Häuser, ja, das Klinikum hat einen gewissen Ruf gehabt. Wir haben mal zwei katholische Häuser gekauft. Was haben wir gemacht? Wir haben sie zugemacht. Da gab es vielleicht auch dann gleich die Sorgen nach dem Motto, oh, jetzt strecken Sie den Arm zum E-Stift aus und das Erste, was Sie machen, ist zumachen. Da konnte ich aber immer gut gegenhalten. Das Gründungshaus von Agaplesion ist, glaube ich, nicht dann geeignet dafür, sowas zu tun, sage ich mal. Und ich glaube, wir haben sehr schnell, jetzt nicht im ersten Gespräch, aber im zweiten, dritten eine Basis gefunden, uns über die Medizin zu unterhalten, obwohl wir beide keine Mediziner sind, sondern eben über die Strukturen, was muss man anbieten, was hat man, was bringt das irgendwo, und haben uns dann erst gefragt, wie kriegt man das hin? Ja, nach dem Motto, kauft der eine den anderen, das sind ja auch so Modelle, sage ich mal, kooperiert man so ein bisschen, da bin ich persönlich der absolute Gegner von, das ist so nichts Ganzes und nichts Halbes irgendwo. Und haben dann diskutiert, was brauchen wir eigentlich, und sind, glaube ich, relativ schnell auf die Idee gekommen, eigentlich, ich sag mal, ein neues Unternehmen zu gründen, damit es eben möglich ist, dass es nicht Gewinner und Verlierer gibt auf Seiten der Mitarbeitenden als auch Seiten der Gesellschafter, sage ich mal. Die Stadt Darmstadt hat sich mäßig für ihr Klinikum interessiert. Als dann die Diskussion aufkam, hieß unser Krankenhaus auf einmal, bin ich zwischendurch so ein bisschen zusammengezuckt nach dem Motto, erstmal gar nichts und dann auf einmal wieder Leidenschaft entwickeln. Und da muss man natürlich dann auch, ich sag mal ganz offen gesprochen, gesichtswahrend Wege finden, in so eine Diskussion hineinzugehen.
Was stand denn beim ersten Fusionstreffen mit Herrn Maurer ganz oben bei Ihnen auf dem Bierdeckel?
Genau, wie Sie sagen, ich bin da eher ein skeptischer Mensch, wenn es um kommunale Krankenhäuser geht und so bei Diakonischen, da kenne ich mich inzwischen gut aus, bin ich 25 Jahre ja dabei, und da habe ich immer gedacht, da führt irgendwas im Schilde, was ich nicht durchschaue. Und bin mit ganz gut, du musst es glaube ich auch dreimal, du warst da echt hartnäckig, also ich bin dir da super dankbar im Nachhinein und muss meine Vorurteile da mal überarbeiten. Ja, das Wichtigste war irgendwie zu sehen, ob Vertrauen gewonnen werden kann, was du für ein Typ bist, ob wir wirklich was gemeinsam machen können, was eigentlich deine Motivation überhaupt dahinter ist, als wirklich starkes, großes Krankenhaus, ob mit uns zu sprechen in dem Fall, also mit dem kleinen Krankenhaus vor Ort. Und da war mir, also der Plan, den du schon im Kopf hattest, der war für mich eigentlich unvorstellbar, dass sowas gelingen könnte, auch gerade im Miteinander, auch mit einer Kommune. Da können wir auch noch mal kurz ins Gespräch kommen, was das bedeutet für einen christlichen, also das größte diakonische Unternehmen in Deutschland, was unser Aufsichtsrat sagt. wenn wir mit unserem diakonischen Krankenhaus aus dem kirchlichen Arbeitsrecht in den TVÖD oder ein TVÖD-Derivat und in die weltliche Mitbestimmung gehen und was andererseits die Stadt sagt, wenn da die Kirche daherkommt, ja, also und jetzt hier das Krankenhaus übernimmt mit allen Vorurteilen, die da so sind und die sind bei mir auch auf persönlicher Ebene gewesen. Also Vorurteile erleichtern manchmal die Komplexitätsreduktion. Manchmal stehen sie einem auch im Weg. Und im ersten Gespräch beim schönen Peroni-Bier, das ich sehr liebe, beim Italiener, den ich auch sehr liebe, ist dann das Eis geschmolzen.
Gab es in diesen Gesprächen ganz große Hindernisse, die Sie aus dem Weg geräumt haben? Also wo es Dissens gab und wo es Grenzen gab, die Sie sich gegenseitig zeigen mussten?
Überhaupt nicht. Es ist überhaupt in diesem ganzen Prozess für mich außerordentlich erstaunlich. Ich meine, ich mache es ja nicht zum ersten Mal, wahrscheinlich 12, 13, 14 Transaktionen inzwischen, aber wir hatten keine. Also die für sich so komplex war und die so geradlinig mit den Partnern gelaufen ist, ob das der Geschäftsführer war oder das Geschäftsführer-Trio, sind ja drei unser Geschäftsführer und vor allem auch die Menschen in der Stadt und dann auch bei uns im Aufsichtsrat. Wir sind wirklich mit, also ohne jeden Rückschlag über die zwei Jahre vom NDA, über ein Letter of Intent, über die ganzen betriebswirtschaftlichen und gesellschaftsrechtlichen Prüfungen bis hin zu den ganzen Vertragsverhandlungen. Wir haben irgendwie 500 Seiten Vertragswerk da auf den Weg gebracht mit denselben Partnern. Ja, muss man auch sagen, wir hatten die einen Anwälte, Klinikum oder Stadt und wir die anderen und wir wissen, was passiert, wenn Anwälte dann gegeneinander dann arbeiten und jeder und jede muss sich profilieren. Wir haben uns dieselben Partner rausgesucht, jedenfalls im Großen und Ganzen. Da war es klar und das ist alles wunderbar gelaufen, sodass das Vertrauen immer mehr gewachsen ist, auch zu den Gremien der Stadt. Und wir hatten große Verhandlungsrunden, die also von enormer Transparenz, Offenheit und auch Klarheit geprägt waren. Und ich muss wirklich sagen, da bin ich fast ein bisschen berührt. Hatte keiner, also wir so und so nicht, aber ich habe das eigentlich bei Partnern öfter schon erlebt, bei potenziellen eine Hidden Agenda. Und man sagt was, meint aber was anderes oder dann kommt das dicke Ende noch. Das haben wir 4, 5 Mal erlebt, da ist man eigentlich fertig und dann kommt das dicke Ende und dann war es das Ganze wieder. Das ist ja überhaupt nicht gewesen, sondern es ist wirklich auch nicht langsam, aber mit einem Tempo, das auch angemessen war, durchgelaufen. Es ist für mich nach wie vor eine große Freude und sehr erstaunlich.
Wir haben halt zu zweit gesprochen. So, und wann ist die Vertrautheit in den Gesprächen da und wann geraten die Themen in die Öffentlichkeit, sprich in die Gruppe der Mitarbeitenden, als auch in die Richtung des Eigentümers? Ja, Sie sprachen eben die Stadtkamera an. Natürlich haben wir zu zweit darüber diskutiert. Aber mehr wussten das auch nicht, weil es hätte ja sein können, genauso umgekehrt im Gespräch, dass Markus Hornemann sagt, lass uns in Ruhe, ja, wir machen unser Ding und fertig, Ende aus. Dann wäre das Thema wahrscheinlich auch erstmal beendet gewesen, sage ich mal. So, das heißt, es ist ein ganz sensibler Prozess gewesen, mit ganz wenigen Leuten über dieses Thema zu sprechen, weil sie wissen eben nicht im Vorfeld und sie können es im Vorfeld auch nicht mit einer Stadtpolitik besprechen. Wir haben da mal ein Projekt vor, aber dann steht es morgen in der Zeitung. Ja? Und dann ist das Ding, sagen wir, in den Brunnen gefallen. Das heißt, es ist ein ganz sensibler Prozess gewesen. Wann binde ich den nächsten Stakeholder ein, um die Frage klären zu können, können wir diesen Weg weitergehen? Ja, das waren zu Anfang 2, dann wurden es 4, dann wurden es irgendwo ein bisschen mehr und dann kommt irgendwann die Diskussion, gerade im kommunalen Bereich, bleibt das in Anführungsstrichen noch geheim, weil sie wissen nicht, ob sie das erfolgreich auf die Reise bekommen. Und das war nochmal ein ganz wichtiger Prozess, auch glaube ich bei unserem Thema, die Vertrautheit von einem gewissen Kreis von Personen und auch abzuschätzen, wann gerät diese Vertrautheit jetzt nicht im Gegenseitigen, sondern im Rahmen der Öffentlichkeit ins Risiko und man geht dann ungesteuert auf einmal in die Kommunikation rein. Ja, das war auch ein ganz wichtiger Prozess, wann wir überlegt haben, wann gehen wir jetzt in die Öffentlichkeit, sprich bei euch, glaube ich, Richtung Aufsichtsrat, bei uns Richtung, sag ich mal, Stadtpolitik, aber dann auch gegen Öffentlichkeit und Mitarbeiten.
Also die Machtfrage ist natürlich das entscheidende Kriterium bei solchen Prozessen und da ist immer die Frage, wer kann am Ende was entscheiden? Und wir haben immer gesagt, das ist wirklich auf Augenhöhe und jeder bringt seine spezifische Kompetenz ein. Die Stadt, es ist ein Krankenhaus in der Stadt Darmstadt, deswegen ist sonnenklar, wenn sich da medizinisch was ändert, das können wir natürlich als, es ist ja mal die spannende Frage, wer ist es dann? Ja, unser Krankenhaus oder ist es der Agaplision-Konzern dann dahinter? Der ist es dann ja am Ende. Das können wir natürlich nicht alleine machen und wir können auch viele andere Dinge nicht alleine machen und einfach so, der neue Geschäftsführer heißt Axt, ich sage immer durchachsen. Das funktioniert so nicht, aber es war auch sonnenklar. Es war ja auch ein Ziel der Stadt, dass das Krankenhaus wirtschaftlich sich selber tragen muss. Und da haben wir einen Business Case gemacht und dessen, also da kommt raus, dass wir nach Anlaufverlusten die ersten 2, 3 Jahre in ein wirtschaftliches Szenario kommen können, wenn wir einige Dinge berücksichtigen und die sind nur möglich, wenn der AGAP-Leasing-Konzern seinen Teil dazu beiträgt. Das ist immer ganz schlicht, zum Beispiel der Einkauf oder auch sehr viel Kompetenz in ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern, wo wir vielleicht auch im Verwaltungsbereich Strukturen nicht nur zwischen den Krankenhäusern, sondern auch in Richtung auf Konzern dann konzentrieren können und da einfach Mehrwert einbringen, ob es die IT ist oder andere Sachen. Und deswegen haben wir vereinbart, um die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen, dass wir uns als AGAP-Leasing-Konzern mit unserer ganzen Erfahrung dort einbringen können. Deswegen haben wir die Mehrheit in der Gesellschafterversammlung, abweichend von den gesellschaftsrechtlichen 50-50, sind wir, was den operativen Betrieb angeht und auch die Möglichkeiten, die Dinge zu verknüpfen, was wir sehr vorsichtig und immer in Absprache und auf Augenhöhe machen werden. Jetzt, also im Lead, es klingt jetzt blöd, aber wir können, also ist die umsatzsteuerliche Organschaft zu uns wird hergestellt, dass wir die Dienstleistungen des AGAP-Leasing-Konzerns im Klinikum Darmstadt beziehungsweise in dem gemeinsamen Unternehmen dann erbringen können. Und wir konsolidieren das auch bei der AGAP-Leasing GAG. Also wir sind auf Augenhöhe unterwegs. Das, man sieht auch das daran, dass wir nicht unser AGAP-Leasing-Logo drüber hängen, was wir sonst immer machen, und auch nicht unser Leitbild dort umsetzen und unsere ganze christliche Unternehmenskultur 1:1 dort einbringen, was viel Kritik im Aufsichtsrat und viel Überzeugungsarbeit mich gekostet hat, das überhaupt hinzubekommen, weil das sonst immer selbstverständlich ist. So wird es in Darmstadt nicht sein, und das zeigt eben den Unterschied und wie fein wir das auch emotional austarieren, sondern die beiden Unternehmenskommunikationen oder die drei vom Konzern, vom E-Stift und vom Klinikum, die sind jetzt gerade dabei, einen neuen Markenauftritt zu kreieren. Es gibt einen neuen Namen fürs Haus, der anders ist als die beiden anderen Namen. Da steht leider auch nicht AGAP-Leasing davor, aber ich kann das nachvollziehen. Und so sieht man, wir machen da echt was Neues.
Jetzt muss man die Besonderheit dieses Projektes nochmal erwähnen. Wir haben das Glück, dass die beiden Krankenhäuser im Radius von 2 Kilometer liegen und sie formal, faktisch eben in diesem Radius aus mehreren Krankenhäusern wirklich eins machen können. Abrechnungstechnisch mit allen Dingen, die da zusammenhängen. Das ist was anderes, als wenn sie die Grenze überschreiten. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil dieses Projektes gewesen, weil Markus sagte es gerade, es gibt einen neuen Namen. Wir haben immer formuliert, es wird das E-Stift nicht mehr geben und es wird das Klinikum Darmstadt nicht mehr geben. Das war immer eine ganz wichtige Formulierung, auch gerade auf der kommunalen Seite, wo ich immer gesagt habe, liebe Leute, verabschiedet euch, es gibt nicht mehr das Klinikum Darmstadt. Und dann die Frage, wird das eine geschlossen, wandert man rechts oder links, sondern für die Verantwortlichen auch zu kommunizieren, es wird ein neues Krankenhaus geben mit 2 Gebäuden. Und wo welche Medizin dann stattfindet, im einen Gebäude, in dem anderen, das hat andere Grundlagen, warum man sich dann für entscheidet, warum wo was stattfindet. Aber die wichtige Aussage und Message haben wir für die Beschäftigten, als auch für gerade die Kommunalpolitik war, wir haben jetzt nicht unser Krankenhaus abgegeben, verliert das Klinikum Macht und wie auch immer alles Mögliche, sondern dadurch, dass die Geschichte aufgebaut ist, es wird ein neues Krankenhaus geben.
Sie haben jetzt beschlossen, in 3 Jahren wollen Sie die Tarife angleichen auf, glaube ich, auf TVÖD. Warum ist Ihnen das christliche Arbeitsrecht so wichtig, wenn Sie eigentlich eh zumindest lohntechnisch auf das Niveau des Klinikum Darmstadt gehen müssen?
Also im Klinikum Darmstadt ist es ja eine Frage der Größe. Also ich hatte nie die Fantasie, 3.500 Mitarbeiter jetzt mit Verdi und allem drum und dran dann in kirchliches Arbeitsrecht zu überführen. Das ist nicht möglich. Es hat sich die Welt geändert. Ich bin froh, dass wir im kirchlichen Arbeitsrecht unterwegs sind, sonst überall bei AGAP-Leasing in allererster Linie deswegen, weil dieses unsägliche Streikrecht uns nicht trifft. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Ansonsten zahlen wir auch innerhalb des kirchlichen Arbeitsrechts sehr ähnlich, wie zum Beispiel der Marburger Bund seine Ärzte vergütet. Und auch in der Pflege, da gibt es Unterschiede von Gliedkirche zu Gliedkirche, was sich wieder vom Bundesland unterscheidet. In Hessen ist das kirchliche Arbeitsrecht etwas niedriger als in anderen gliedkirchlichen Bereichen, hier in Berlin oder auch in Rheinland-Westfalen-Lippe ist das anders. Und deswegen, weil es auch gar nicht anders gegangen wäre, habe ich überhaupt gar keinen Verhandlungsgegenstand, weil das war mir klar, das hat mir viel Kritik im Aufsichtsrat eingehandelt, sage ich auch ganz offen, aber es ist mir völlig klar, dass eine Kommunalpolitik da nicht mitgehen kann und werde, ich sage das hier ganz ungeschützt, Betriebsrat, Mitarbeitervertretung machen da gerne mit, die reiben sich jetzt die Hände, weil sie sagen, okay, das ist der Sündenfall für AGAP-Leasing, was der Horneber da macht, jetzt kann er dann woanders auch TVÖD und so einziehen, damit rechnen wir, werden da dagegen halten, es soll keinen Flächenbrand geben, darf es auch nicht geben. Aber es ist ein ganz heißes Thema, was wir im Aufsichtsrat auch extrem diskutiert haben und hätte auch zum K.O.-Kriterium werden können, genauso wie das Kulturthema des Kreuzes, das Symbol. Wir haben uns darauf geeinigt im Konsortialvertrag, da gibt es neben einem Medizinkonzept und einem wirtschaftlichen Konzept auch ein Kulturkonzept, in dem beschrieben ist, was die Schritte sind, dass es zum Beispiel einen Kulturbeirat gibt, dem Seelsorger drinnen sind, bei uns auch die Verantwortlichen, die für diakonische Unternehmenskultur und eine Pfarrerin eben bei uns im Unternehmen in allererster Linie steht, genauso wie Stadträte, die muslimischen Glauben sind. Und also die Welt ist ja in Darmstadt auch bunt. Und wichtig ist, dass wir klar sagen, aus welchem Grund auch immer, wie wir Menschen sehen und wie wir Menschen behandeln, nämlich als Personen mit Körper und Geist und Seele und mit Angehörigen. Wir sehen die eben ganzheitlich und da sind wir ganz klar, kann jeder aus einem unterschiedlichen Horizont und aus einem unterschiedlichen tiefen oder weniger tiefen Glauben heraus machen. Wir erwarten allerdings, dass niemand gegen Menschen, die gläubig sind und das auch in besonderer Weise ausleben wollen, agitiert oder seinen Glauben missionarisch irgendwo im Krankenhaus einbringt. Da sind wir sehr, sehr tolerant und lassen viel zu, haben aber klares Profil auch, dass wir uns freuen, wenn christliche Bestandteile und Unternehmenskultur stattfinden. Wir führen zum Beispiel bei uns alle Geschäftsführerinnen, Chefärzte, Pflegedirektorinnen in einem Gottesdienst in ihr neues Amt ein und verabschieden dann häufig auch sie daraus. Und das wird eine spannende Frage sein. Machen wir das in Darmstadt auch als Angebot? Ich stelle mir das so vor. Es ist bei uns auch eine Option, wer das nicht möchte. Es ist keine Verpflichtung. Die Person kann auch sagen, ich möchte das nicht. Ist noch nie passiert. Traut sich keiner. Und da werden wir drüber reden, ob wir sowas in Darmstadt auch machen. Es war zum Beispiel, ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, war ganz klar, haben wir auch im Vertrag drinnen stehen, bei Großveranstaltungen, wenn 3000 Mitarbeiter kommen, da darf es jetzt keinen Gottesdienst oder keine Andacht zu Beginn geben. Habe ich mir eigentlich gefragt, warum eigentlich nicht. Aber man kann ja 10 Minuten früher anfangen und dann trotzdem alle einladen zur Andacht. Und für die, die dann später kommen wollen, die übergehen das eben einfach.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn Sie sich für Krankenhausfusionen und für Marktveränderungen interessieren, kann ich Ihnen unsere Fachzeitschrift F&W empfehlen und unser digitales Archiv bibliomedmanager.de. In unserem Klinik-Newsletter berichten wir zudem tagesaktuell über aktuelle Krankenhauskooperationen, Fusionen oder Schließungen. Wenn Sie keine Info zum DRG-Forum mehr verpassen wollen, abonnieren Sie unseren LinkedIn-Kanal und streichen Sie sich am besten jetzt schon im Kalender den 4. und 5. März 2027 an. Dann findet nämlich das nächste DRG-Forum statt. Schön, dass Sie wieder mit zugehört haben. Bis zum nächsten Mal.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliomedmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!